NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend Andreas Burmann. Vorab, wir alle, Redaktion wie auch die Kollegen in der Technik, wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr und wir freuen uns natürlich auf interessante Gespräche und lebendige Debatten in der Redezeit. 2019, von einem historischen Jahr ist die Rede. Manch einer spricht von einem Schicksalsjahr. Ein Schicksalsjahr für die Europäische Union. Und wahrlich steht die EU vor tiefgreifenden Veränderungen. Am 29. März, wenn es denn so kommt, verlässt Großbritannien die EU. Und zwei Monate später sind Europawahlen und die Prognosen, Verluste für Konservative wie Sozialdemokraten und eine Stärkung der Rechtspopulisten, Nationalisten und Europagegner. Lassen Sie uns über beide Aspekte reden, Europawahlen wie Brexit. Die Frage an Sie, was meinen Sie, wohin steuert die EU und was ist für Sie eigentlich Europa? 08000 441777.
Die Europäische Union steht für mich eigentlich für so eine gegenseitige Unterstützung. Und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass man eben zusammenhält und dann nicht einer sagt, wir gehen jetzt, und es halt nicht so bröckelt an den Ecken.
Ich fände es entsetzlich, wenn es auseinanderbräche, was ich aber auch nicht glaube. Und wenn man so den historischen Verlauf betrachtet, wie die EU entstanden ist, dann hat es ja vieles erreicht. Wenn man an Portugal denkt, an Spanien, die sehr profitiert haben. Und ich glaube, die Ostblockländer haben das noch nicht ganz so begriffen, was das eigentlich bedeutet.
Es driftet alles gerade so ein bisschen nach rechts. Ich hoffe, dass ich das alles wieder so ein bisschen in die Mitte oder nach links ziehen kann.
Wo das anfing, war die Idee in meinem Kopf gut, dass wir zusammenarbeiten. Das ist irgendwo abhanden gekommen. Jetzt ist jeder für sich und versucht, das Beste daraus zu holen und denkt überhaupt nicht an den anderen.
Die EU steht für mich für Zusammenhalt. Ich denke, dass der Trend zurück zur nationalistischen Politik in unserer heutzutage sehr globalisierten und vernetzten Umwelt nicht mehr funktionieren kann.
Ich werde an der Wahl teilnehmen, allerdings bin ich so als Durchschnittspolitikinteressierter der Meinung, dass die EU mehr verspricht, als sie kann. Ich finde das gut, dass sie sich so für Gerechtigkeit und Frieden auch einsetzt. Andererseits denke ich aber auch, dass die nationale Identität darunter stark leidet.
2019, wohin steuert Europa? Zwei Stichworte, einmal der Brexit und das zweite sind die Europawahlen. Und die Frage an Sie, wohin steuert ihr Europa Ihrer Meinung nach und was bedeutet für Sie eigentlich Europa? Das waren erste Stimmen, gesammelt von Silvia Buckel, und Ihre Telefonnummer ist 08000 441777. Christina Wunder beschäftigt sich als Botschafterin einer Stiftung, nämlich der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, sehr mit der EU und mit Europa. Guten Abend, Frau Wunder.
Guten Abend.
Frau Wunder, eine vielleicht etwas überraschende Frage zu Beginn. Es sind aber noch Zeiten ja für Neujahrswünsche. Was soll man denn der EU wünschen für 2019?
Also ich wünsche mir, dass die Menschen in den einzelnen Mitgliedstaaten, also jetzt in Deutschland beispielsweise, sich bewusst werden, was möchte man insgesamt als Europa? Möchte man, dass wieder jeder für sich geht, wie wir das eben mit ein paar Zuhörerstimmen gehört haben? Oder möchte man weiter gemeinsam die Herausforderungen angehen? Ich meine, wir haben wirklich viel zu tun, vom Klimawandel bis zur Rente. Gibt's viele Probleme zu lösen und viele dieser Themen gehen nur gemeinsam. Also deswegen hoffe ich, dass, wenn es dann im Mai zur Wahlurne geht, dass die Menschen entsprechend abstimmen.
Ich danke Ihnen für diese Wünsche, weil das gleich nochmal die Aufforderung an die Hörer. Was möchte man, was möchten Sie, wenn Sie an Europa denken? Gemeinsamkeit oder zweifeln Sie eher, dass es mit der Gemeinsamkeit nicht mehr so weit her ist? 08000 441777. Josef Janning ist Politologe, Europaexperte. Er leitet das Berliner Büro der Europäischen Denkfabrik. Guten Abend, Herr Janning.
Guten Abend, Herr Bormann.
Herr Janning, machen wir es ruhig persönlich, was wünschen Sie sich für Europa, für die EU, wobei wir das trennen müssen, was EU und was Europa ist, für das Jahr 2019?
Also für die EU wünsche ich mir Ehrlichkeit und Kraft.
Ehrlichkeit im Reden darüber, was man macht und warum man es macht. Ich glaube, da haben wir viel versäumt oder haben die europäischen Politiker viel versäumt, ihren Bürgern, ihren Wählerinnen und Wählern zu erklären, warum sie das alles tun, was sie ja in Brüssel gemeinsam tun. Mhm. Und Kraft deswegen, weil in der Tat die Europäische Union in schwierigem Fahrwasser ist, weil die zentrifugalen Kräfte, also die auseinanderstrebenden Kräfte, im Moment stark zunehmen. Und keiner so recht weiß, wie man den Zusammenhalt, wie das einer der Menschen in ihrer Befragung gesagt hat, was ja das Eigentliche ist an Europa, wie man den Zusammenhalt stärken und erhalten kann.
Ich muss gleich fragen, was sind denn die Kräfte, die zentrifugalen Kräfte, von denen Sie sprechen? Wer oder was ist das?
Nun, auf der einen Seite ist es die Unsicherheit innerhalb der Europäischen Union bei vielen Menschen, aber auch bei einer ganzen Reihe von politischen Akteuren, was eigentlich das Verhältnis zwischen Europa und den Staaten ist. Also viele glauben, Europa nehme den Nationen was weg, wo in Wirklichkeit Europa sozusagen ein Rettungsinstrument der Nationalstaaten ist, die auf hohem Wohlstandsniveau eigentlich in vieler Hinsicht dysfunktional geworden sind. Und Europa hilft ihnen, Leistung zu erbringen, mhm, und trotzdem diese kleinräumige Welt zu erhalten.
Sie meinen also, Europa und Nationalstaat, ja, das schließt einander nicht aus?
Nein, Europa ist nicht gegen die Nation konstruiert, sondern Europa ist konstruiert, um der europäischen Staatenwelt, die früher einmal, wenigstens aus europäischer Perspektive, die Welt sozusagen kontrolliert hat, davor zu bewahren, zum Objekt von Kräften außerhalb Europas zu werden. Gleichzeitig auch ihre eigenen zerstörerischen Kräfte zu bändigen. Das ist eine ganz große Leistung der europäischen Integration. Das wäre mein zweiter Punkt, nämlich diese Welt außerhalb Europas, in der sich zunehmend über dieses Netz an multilateralen Beziehungen, Verträgen und Vereinbarungen eine neue Struktur legt, nämlich die Machtpolitik, das Agieren großer Mächte, die nicht auf Regeln und Vereinbarungen setzen, sondern die auf Macht und ihren Vorteil setzen und im Zweifel ihre Interessen und ihren Vorteil durchdrücken, auch gegen den Willen Dritter. Und das ist etwas, wofür die Europäer sich wappnen müssen, wofür sie Kraft brauchen und Entschlossenheit brauchen, sonst gehen sie unter.
Nennen wir sie beim Namen, Sie meinen die USA und China?
Ja, oder Russland. Ich meine, Sie sehen, dass sich diese Verhaltensweise auf Kraftpolitik zu setzen ja fortsetzt. Etwa die Türkei heute verhält sich im Kleineren wie die Chinesen und Amerikaner oder Russen im Größeren. Sie nehmen eine instrumentelle Perspektive ein in Bezug etwa auf ihre Bündnisbindungen oder auch die europäischen Bindungen der Türkei. Nützt es Erdogan, dann macht man es, nützt es ihm nicht, dann wendet man sich ab.
Da knüpft gleich die nächste Frage an, nämlich Machtpolitik, Kraftpolitik. Hat die EU überhaupt die Kraft und die Macht, etwas dagegen zu setzen? Für Sie die Frage 0800 441 777. Ralf Siener ist unser Korrespondent in Brüssel. Guten Abend, Herr Siener.
Hallo, Herr Bohrmann.
Herr Siener, auch an Sie die Frage. Sie sind schon länger in Brüssel. Was wünschen Sie sich denn für die EU in diesem, einige sprechen vom Schicksalsjahr, wenn wir an die Wahlen denken, wenn wir an den Brexit denken?
Gute Nerven und ich hatte so vor einiger Zeit ein seltsames Erlebnis, und zwar hatten die Niederländer eingeladen in ein Wissenschaftszentrum nach Amsterdam die führenden amerikanischen Forscher in Sachen künstliche Intelligenz von Microsoft und Co. Und da kamen die dahin und haben gesagt, pass mal auf, liebe Freunde, Europa, klasse Sache, Niederlande, sehr putzig, aber eins sagen wir euch, in 15 Jahren wird ganz Europa Heidelberg sein. Und die Niederländer haben gesagt, hä, was meint ihr denn damit? Und dann haben die Amerikaner gesagt, ihr werdet ein einziges Museum. Man wird sehr gerne nach Europa reisen. Das ist so romantisch wie Heidelberg. Viele Baustile, tolle Kultur, super Weine, alles klasse. Nur, wir werden euch sowas von abmelden. Ihr werdet keinen Fuß mehr an den Boden kriegen. Weder bei der künstlichen Intelligenz, noch bei Robotik, noch sonst wo. Wir haben das Pentagon, wir haben das Kapital, wir haben das Silicon Valley. Die Chinesen haben noch viel mehr. Ihr habt nichts. Ihr werdet Heidelberg. Und da habe ich so einen Moment gedacht, ziehen wir mal die ganze Arroganz, die dahinter steckt, und Forschheit ab. Ein Funken Wahrheit ist da schon. Was ich mir wünschen würde, wäre wirklich so ein europäischer Enthusiasmus nach vorn, ein gemeinsames Projekt, ein neues Airbus-Projekt, dass man nicht immer nur über Migration redet und über Brexit und andere destruktive Schichten, sondern sich überlegt, wo können wir gemeinsam stark sein, damit wir nicht von den anderen abgehängt werden.
Das ist der Blick nach vorne. Ralf Siener, es ist aber nicht so, wenn man über die EU spricht und über Europa spricht, dass immer rückwärts historisch sozusagen argumentiert wird mit dem Frieden, mit dem einstigen Zusammenhalt, mit der Montanunion, mit dem wirtschaftlichen Zusammenhalt. Sind das nicht alles rückwärts gewandte Argumente?
Herr Bummel, Sie haben da völlig recht. Aber ich war jetzt mit meiner jüngsten Tochter kurz vor Weihnachten in Prag. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste man vielleicht vielen Jüngeren einfach Stadtführungen auf EU-Ticket organisieren. Wenn man in einer solchen Stadt wie Prag ist, wo Hitler einmarschiert ist, schon 38, also vor dem eigentlichen Beginn des Zweiten Weltkrieges, annektiert hat, auf der Prager Burg gesprochen, wo dann später, 68, Prager Frühling, Dubček, die nationale Volksarmee der DDR einmarschiert ist, also wieder Deutsche einmarschiert sind. Wenn man da steht, in dieser Stadt Prag, und sich das als Deutscher anhört, von Pragern, kriegt man ein verdammt lebendiges Gefühl dafür, was Geschichte bedeutet. Und ich habe mir gedacht, vielleicht müsste man wirklich Stadtführungen verordnen, um Europabegeisterung emotional zu wecken.
Die Jüngste in der Runde, Frau Wunder, sind Sie, Christina Wunder. Ich greife das mal auf, was Ralf Siener gesagt hat. Welches Erscheinungsbild hat denn die EU in Ihren Augen?
Also vielen Dank, Herr Siener. Ich wollte da jetzt auch im Prinzip anknüpfen, ne? Wenn man jetzt sagt, wir möchten Europa jungen Menschen näher bringen. Ich habe studiert, ich habe von Erasmus und so weiter profitiert. Wenn ich mit meinen Studienkollegen und Freunden spreche, für uns ist Europa erstmal auf viel Gemeinsamkeit gestützt. Also wir tauschen, also wir sind miteinander gereist, wir haben miteinander studiert. Das sind Menschen, die kommen aus anderen Ländern, mit denen hat man vorher überhaupt gar nichts zu tun. Und dann merkt man, ach, die sind ja wie du und ich. Solche Projekte oder solche Initiativen sollte man wirklich ausbauen. Also es gibt die jüngste Initiative mit den Zugtickets. Also es kriegen, ich weiß nicht wie viele, 100.000 junge Menschen zum 18. Geburtstag europaweit gültiges Zugticket verlost. Ihr könnt dann auf eigene Faust ihren Rucksack packen und durch Europa reisen und auf eigene Faust erkunden sozusagen, was Europa ist und wer die Menschen in Europa sind. Und solche Initiativen breiter angelegt, wären meiner Meinung nach sehr zielführend dafür.
Frau Wunder, Sie haben das schon mal betont in einem Interview. Ich zitiere Sie mal aus dem Interview. Die EU macht viele Dinge richtig, nämlich Erasmus oder Reisefreiheit. Dann kommt ein Gedankenstrich und da steht, aber manche Dinge macht die EU auch falsch. Was macht sie falsch?
Also im Prinzip würde ich sagen, ist es weniger EU-spezifisch, sondern einfach eine Frage der Politik. Politik macht immer Dinge richtig und Dinge falsch. Und wenn wir uns ansehen, warum können gewisse Argumente, die sehr richtig und wichtig sind, warum kommen die bei den Menschen nicht an? Das ist ein Problem der Politikverdrossenheit durch die Bank weg. Das hat mit Europa an sich jetzt in dem Speziellen meiner Meinung nach nichts zu tun.
Aber ist es nicht so, dass gerade Europa, das haben Sie auch gesagt in dem Interview, ein Kommunikationsproblem hat, wenn Sie sagen, das kommt nicht an? Ist das nicht etwas EU-Spezifisches, dass es nicht ankommt?
In dem Sinne ist es das Gleiche, was jetzt eine deutsche Bundesregierung beispielsweise auch hat. Also ihre sozusagen ihre positiven Seiten, ihre Erfolge kommunizieren. Nur einfach nochmal dasselbe in Grün. Was Brüssel nicht kommuniziert bekommt, bekommt Berlin ganz häufig auch nicht kommuniziert. Und da stimmt es natürlich, also da gebe ich Ihnen recht, Herr Bormann, es ist schwieriger, zu erklären, warum etwas auf nochmal einer Ebene höher wichtig ist. Also jetzt Nationalpolitik, ne? Und dann, warum müssen wir uns mit Polen, mit Ungarn, mit Italien, mit Spanien einigen? Also das ist einfach nochmal eine Ebene drüber. Mhm.
Herr Janing, Sie sind der Politologe in der Runde. Womit könnte denn Europa in diesen Tagen werben, wenn wir an die Wahl denken, an die Wahl zum Europäischen Parlament?
Also ich finde, Europa sollte selbst oder die europäischen Institutionen oder die EU-Institutionen sollten nicht so viel Werbung machen. Sie sind Dienstleister. Die Europäische Kommission und die anderen Institutionen haben einen Dienst für die Mitgliedstaaten zu erbringen. Und das sollten sie machen. Wer werben muss und wer kommunizieren muss, das ist die Politik in den Staaten der Europäischen Union. Das ist Angela Merkel, das ist Heiko Maas, das sind die Parlamentarier im Bundestag. Ja, dort muss eine Debatte darüber geführt werden, wie wichtig Europa für uns in Deutschland ist. Und diese Debatten müssen auch in anderen Ländern geführt werden. Und da kommt es darauf an, dass man nicht, das ist ja in Deutschland ganz besonders ausgeprägt, dass man nicht in diesen Ritualen und ritualisierten Formeln über Europa spricht. Da klappen ja die Leute die Augen nach hinten, wenn man schon anfängt damit. Mhm. Sie haben das eben selbst erwähnt, Herr Bormann, die Stichworte sind dann Montanunion und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass es elementar daran mangelt, dass das, was wir, weswegen wir Europa brauchen, nötig haben, um gescheite Politik zu machen, den Leuten gesagt werden muss. Und dazu gehört dann eben auch, dass man ihnen sagen muss, dass man ihnen in der Vergangenheit häufig nicht den reinen Wein eingeschenkt hat, sondern den Eindruck vermittelt hat, dass Brüssel sei auf dem Wege, sich zu einem Superstaat zu entwickeln. Das müsse jetzt im Zaum gehalten werden. Aber dank der Entschlossenheit der Bundesregierung würde man dafür sorgen, dass das nicht aus dem Ruder läuft und so weiter. Das ist eben weitgehend Quatsch, weil die Mitgliedstaaten in Brüssel diejenigen sind, die die Dinge samt und sonders entscheiden. Ohne sie läuft überhaupt nichts. Und das heißt also auch, dass das, was sie dort tun, von Ihnen offensiv und ehrlich kommuniziert werden muss.
Wir reden gleich mal über die Salvinis und Orbans, sprich Ungarn und Italien. Vorher Michael Recher, guten Abend, Herr Recher. Wir sprechen heute Abend über die Frage, wohin steuert die EU und was meinen Sie, was heißt EU-Europa für Sie, Herr Recher?
Ja, guten Abend, Herr Bormann, auch in die Runde. Vielleicht darf ich beginnen mit dem Wunsch für Europa, den ich habe. Und das ist ganz einfach Frieden und ehrlicherweise ganz konkret viel mehr Austausch zwischen den Menschen. Und da möchte ich auf Herr Sina zu sprechen kommen. Ich war noch nie außerhalb von Europa gereist in meinem Leben, weil irgendwie war immer das nächste Ziel, immer noch in Europa zu finden, was ich noch nicht kannte und was interessant war. Und es ist unglaublich reich und bereichernd, wenn man geschichtlich unterwegs ist. Also das ist mein Wunsch für Europa. Wenn ich aber jetzt die Diskussion um Europa in Bezug auch auf die EU sehe, muss ich sagen, unter diesen Begriffen Zusammenhalt und Europa des Zusammenhalts, das ist für mich mutiert gerade zu einer Lehrformel. Das ist so wie früher soziale Gerechtigkeit. Und da möchte ich ein Bild liefern. Es ist wie, wenn Sie so ein Kopfkissen, so ein Daunenkissen, ja, in so einen Sack, in so einen, am besten so einen dünnen gelben Sack packen, ja, und immer weiter stopfen, ja. Das ist eigentlich, ist es zu groß, ja, für diese Folie. Sie stopfen aber immer weiter, bis sie es fast geschafft haben und dann platzt ihnen hinten der Sack. Und genau das machen wir momentan, wenn es jetzt heißt Schicksalsjahr 2019. Ich sehe es ganz anders. Ich glaube, dass wir über die nächsten Jahre Europa weiter überladen, aber konzeptlos überladen. Wir schüren immer mehr Erwartungen bei den Bürgern, was Europa lösen soll, was wir aber in den einzelnen Nationalstaaten nicht gelöst bekommen, politisch und auch medial nicht und auch von der Verwaltung nicht. Und das überlädt Europa. Und ich möchte ein Beispiel nehmen. Ihre Dame hat vorhin gesagt, ja, die Renten sollten auch europäisch gelöst werden. Die Renten werden wir vielleicht in 50, 60 oder 80 Jahren neu europäisch lösen. Wir schaffen es heute ja noch nicht mal, einen Jugendaustausch ordentlich zu organisieren. Bis auf das Erasmus-Programm für Studierende gibt es da nämlich nicht wirklich viel. Und das ist so der Punkt. Wir zwängen momentan in diese EU so viel rein. Ich wünsche mir viel mehr, dass die Staaten wieder atmen können, dass auch eine Gemeinschaftswährung so funktioniert, dass ein Land, was dann eben nicht funktioniert, halt eben auch wieder ausscheiden kann, ohne dass alles zusammenbricht. Weil mit dem Überladen, also die Handwerker sagen, nach Fest kommt ab. Und das ist meine Befürchtung für die nächsten Jahre über die Schulden und über die Währungspolitik da ganz besonders.
Herr Recher, ich nehme nochmal Ihr Bild mit dem Kissen oder mit dem Sack, wo Sie so viel reinstopfen, dass es dann platzen wird. Dahinter steckt ja die Frage, Ralf Sina, nimmt die EU zu viel auf die Schultern oder sind die Erwartungen und Ansprüche zu groß? Das muss Europa lösen.
Also die Erwartungen sind sicherlich groß. Ich glaube, dass man sich bemüht hat, gerade jetzt bei der Juncker-Kommission schon auf Kernthemen zu fokussieren. Und da zeigt sich, wie enorm schwierig es ist, die berechtigten Erwartungen von Bürgern zu erfüllen, weil nämlich die Mitgliedstaaten oft nicht an einem Strang ziehen, Stichwort Flüchtlinge, also diese Idee einer annähernd gerechten Verteilung, in Anführungszeichen, die ja nun ausgehebelt worden ist, jetzt die Weigerung, die Außengrenzen wirklich zu schützen, in dem Sinn, dass man Beamte einfach freistellt für Frontex. Man hat gesagt, wir brauchen 10.000 zusätzliche Leute. Wir müssen die Außengrenzen besser schützen, damit die Innengrenzen durchlässig bleiben, damit Schengen erhalten bleibt. Da gibt es auch schon wieder Schwierigkeiten. Und da zeigt sich, dass die Nationalstaaten einfach nicht das liefern, was die Bürger von ihnen zurecht erwarten. Es ist nicht Brüssel, das nicht liefert. Also Juncker und sein Team haben da schon vernünftige Konzepte geschrieben. Es sind die Nationalstaaten, die sagen, nee, wir stellen die Beamten nicht zur Verfügung. Welche Uniform sollen die denn überhaupt tragen? Wer bezahlt die denn? Und welche Generaldirektion soll denn zuständig sein? Und sollen die dann unseren Zollbeamten was zu sagen haben? Und an diesen egoistischen, kleinstaatlichen Denken scheitern viele sehr, sehr nötige Projekte.
Stichwort egoistisches, kleinstaatliches Denken. Herr Janning, als Politologe, Sie hatten das vorhin schon angesprochen. Es geht um Zusammenhalt, es geht um Gemeinsamkeit. Aber was tun mit Salvini in Italien, mit Orban in Ungarn, die was ganz anderes wollen als die anderen?
Ja, die möchten in der Tat eine andere Europäische Union. Sie würden gerne diese Gemeinschaft rückabwickeln zu einer lockeren Föderation, die einen gemeinsamen Markt hat, aber weitergehende Ambitionen zurückstellt. Die Vorstellungen dabei zwischen jemandem wie Salvini auf der einen Seite oder Viktor Orban auf der anderen Seite sind dabei durchaus sehr unterschiedlich. Die Italiener haben andere Leistungserwartungen an Brüssel als etwa die Ungarn oder die Polen, aber sie sind sich einig darin, dass sie alle glauben, dass die Bündelung von Souveränität, also von formaler Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene, der Urfehler der Integration ist. Das muss man wieder zurückdrehen. Die Souveränität muss wieder bei den Nationalstaaten landen. Das wird die Situation, die Herr Siener ja plastisch geschildert hat, ja nur noch verschlimmern. Das heißt also, auch diejenigen, die Brüssel rückabwickeln wollen, wollen gleichzeitig noch etwas von Brüssel. Und sie werden, würden sie Erfolg haben, werden sie herausfinden, dass sie dann dieses nicht mehr bekommen. Denn wenn sie eine Gemeinschaft zerstören und über den Punkt hinausbringen, dass alle nur noch auf ihren eigenen Vorteil schauen, dann ist gemeinsame Politik kaum noch möglich. Ich glaube, man muss verstehen, dass man in Europa in diese Gemeinsamkeit investieren muss, damit man die Dinge, die man von Europa erwartet, auch geleistet werden kann.
Wir gucken uns gleich mal das Wort Gemeinsamkeit an unter den Prognosen, die es ja gibt hinsichtlich der Europawahl. Aber vorher Ingo Okshewala. Guten Abend, Herr Okshewala.
Ja, ich fand das eben sehr interessanter Redebeitrag von dem Herrn eben gerade in Ihrer Runde.
Interessant inwiefern?
Dass die Worte zwar sehr schön klingen, aber an den Realitäten vorbeigehen. Und ich grätsch da gleich mal rein und nehme das Beispiel Italien, weil das so schön passt, weil man jetzt so schön einen bösen Menschen da in Italien gefunden hat, der da als Innenminister da eine neue Geschichte nach der anderen durch die Medien treibt. Ich erinnere daran, dass es gerade Deutschland auch gewesen ist, das vor etlichen Jahren dafür gesorgt hat, dass, wie die Dinge sich jetzt gerade entwickeln in Hinsicht mit der Flüchtlingskriege. Es sind Italien und Griechenland gewesen, die ja schon vor etlichen Jahren das Problem hatten mit den Migranten, die da über das Mittelmeer kamen. Und händeflehend sich an alle Länder in der EU gewandt haben, dass man ihnen hilft. Sowohl Menschen abzunehmen, als auch geldmäßig und. Und es war da unsere wunderbare, tolle Bundeskanzlerin, die unter anderem dafür gesorgt hat, die Dublin-3-Verträge, die gelten ja. Und man hat im Prinzip die Italiener und die Griechen ihr Problem selber gelassen. So, dann hat Madame 2015 dafür gesorgt, dass da sich Dinge entwickeln, die wir so sicherlich nicht haben wollten. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. In jeder Beziehung und plötzlich wird dann von deutscher Seite und französischer Seite darauf gedrungen, dass die anderen Europäer doch bitteschön Flüchtlinge aufnehmen und da sagen gerade die osteuropäischen Länder, die aufgrund ihrer Geschichte ja auch in Zusammenhang mit dem Osmanischen Reich ja mit dem Islam so ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben und die sagen, nö, wollen wir nicht, so nicht. Mhm. Und das ist eine Geschichte, wo sich der Kreis schließt. So, und diese Probleme, die da nicht bereiten, das sind Probleme, die dafür gesorgt haben, dass die europäische Idee von Seiten anderer gesehen wird, als die wird zerstört.
Gut, so, das ist eine interessante These,
auch Schewalle. Und dann habe ich noch was, wo ich reingrätschen muss, weil ein anderer Kollege in ihrer Runde sprach gerade von den Partikularinteressen. Ich erinnere nur daran, dass Großbritannien das jetzt den Brexit macht, ja auch immer wieder irgendwelche tollen Geschenke bekommen hat, unter anderem auch Geldleistungen in irgendwelchen Verhandlungen übervorteilt wird gegenüber anderen EU-Staaten, die nämlich auch dafür gesorgt haben, weil sie auch einer der größten Nettozahler waren, dass ihre besonderen Interessen besser berücksichtigt wurden als die von den anderen. Also diese Geschichte von wegen, dass da einige Staaten da ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen, das ist nicht neu. Das hat die ganze EU-Geschichte schon gezeigt. Und wenn die Kleinen jetzt solche Wege gehen, das ist selbstgemacht, dann hat sich die EU selber im Bein gestellt.
Herr Schäuble, ich würde gerne.
Die Leute wollen keine Vereinigten Staaten von Europa.
Ja.
Die Leute wollen auch keine nationalistischen Gebilde. Weil egal wo du hinfährst, auch nach Polen und auch nach Ungarn, die Leute finden die Europäische Union. Die Idee der Europäischen Union eigentlich super, dass da ein Friedensgarant in einem immer wieder von Kriegen heimgekehrten Erdteil errichtet wird. Aber über das, wie man das macht, da muss besser diskutiert werden. Und vor allen Dingen, die großen Staaten dürfen da weniger so mit den Ellenbogen arbeiten, wie sie es jetzt machen, unter anderem Deutschland und Frankreich.
Darf ich jetzt, Herr Okschawalla?
Ja, Sie dürfen.
Wunderbar. Ich würde nämlich gerne Ihre erste These aufgreifen, ob da was dran ist. Und ich frage erstmal Josef Janning, den Politologen. Wenn wir Herrn Okschawalla richtig verstanden haben, heißt das ja, die Migrationspolitik hat eigentlich für schlechte Stimmung in der EU gesorgt. Ich formuliere es noch spitzer, hat eigentlich der EU nicht gut getan. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist einer der Fälle, wo das Beispiel ist ja richtig gewählt, ist ein bisschen verzerrt dann in der Konsequenz, aber im Grundsatz richtig. Die Probleme der Italiener insbesondere, die der Griechen, waren sehr schnell sehr groß und sehr klar. Aber die Probleme der Italiener sind über Jahre von den anderen nicht hinreichend ernst genommen worden. Während gleichzeitig die Italiener, und das ist eben auch Europa, während die Italiener sich stets geweigert haben, die anderen an den Modalitäten ihrer Grenzsicherung zu beteiligen. Sie wollten Hilfe haben, sie wollten am liebsten Geld haben, aber niemand sollte mitreden dürfen. Ja, und das funktioniert natürlich auch nicht. Also das ist immer, es gibt nicht immer nur den einen Schuldigen, sondern es ist immer eine Gemengelage aus nationalen Interessen. Es ist richtig, Herr Siener hat das angesprochen, wenn man einen gemeinsamen Markt und seine Möglichkeiten, seine Chancen, sein Wohlstandspotenzial nutzen will, dann muss man einen gemeinsamen Schutz der Grenze nach außen machen. Gut. Das ist so lange leicht gesagt, wie niemand dieses wirklich in Frage stellt. Aber wenn es passiert, dann muss man gemeinsam handeln können. Und da hat die Europäische Union es tatsächlich bisher nicht geschafft, effektiv gemeinsam zu handeln.
Wohin steuert die EU, ist unsere Frage. Und an Sie persönlich die Frage, was meinen Sie, wofür steht die Europäische Union und was bedeutet sie Ihnen? 08000 441 777. Christina Wunder, Sie beschäftigen sich mit der EU im Zusammenhang mit der künftigen Generation. Schauen wir mal nach vorne. Inwieweit muss sich die EU anders verhalten, anders verständigen, wenn es um die Migrationsfrage geht?
Also wie muss sich die Europäische Union da anders verständigen? Im Prinzip, wir hatten es eben schon angesprochen, wenn man in der EU Entscheidungen trifft, dann sind das 28, bald 27 Staaten. Mhm. Und da bringt es nichts, nach Brüssel zu reisen, mit zu verhandeln, etwas zu beschließen oder auch etwas nicht zu beschließen und zurückzukommen und auf Brüssel zu schimpfen. Also da, das wurde eingangs ja auch gesagt, da müssen die nationalen Politiker und Politikerinnen da die Verantwortung auch übernehmen und ihren Bürgern erklären, die Zusammenhänge, warum ist es, wie es ist, was sind unsere Interessen, was sind die anderen Interessen derjenigen europäischen Länder, die mit am Tisch sitzen und mit Ehrlichkeit die Sache schildern. Also zu schimpfen auf Brüssel oder auf oder noch schlimmer, wie das ja manche machen, auf diejenigen, die am verwundbarsten sind, die Flüchtlinge selbst. Das bringt niemanden weiter.
Schauen wir mal die Prognosen an, Ralf Siener, was die Wahlen angeht, die zum Europäischen Parlament. Da sagen die Prognosen, ja, die Konservativen, EVP wird verlieren, die Sozialisten, Sozialdemokraten werden verlieren, aber wahrscheinlich werden die Rechtspopulisten, Nationalisten und Europagegner gestärkt hervorgehen aus dieser Wahl. Wie gefährlich ist solch ein Ergebnis für das Gesamtgebilde EU?
Es ist nicht ungefährlich. Also es gibt so eine Stimmung im Moment. Ich habe heute noch mal in der Financial Times gelesen, dass Morawiecki, der polnische Premier, gesagt hat, also wir werden shake up Brussels. Also wir werden da keinen Stein auf dem anderen lassen. Wir werden einen rechten Block bilden. Und da werden die Polen zugehören und da werden eben natürlich dann Salvini wird dazugehören und die Ungarn und so weiter und so weiter. Und wir werden da wirklich im EU-Parlament dafür sorgen, dass sich mächtig was ändert. Es kann sein, dass also Orban rausgeht aus der EVP und dann mit den anderen diesen rechten Block bildet. Und die Zielsetzung, um das mal zu beschreiben von außen, der rechten EU-Skeptiker-Gegner-Feinde ist es wirklich die größte Fraktion im nächsten Europäischen Parlament zu bilden. Marine Le Pen träumt davon, Orban träumt davon, Salvini träumt davon, Morawiecki träumt davon und viele andere. Ob sie das schaffen, das ist die große Frage. Stimmungsmäßig segeln sie im Moment auf starken Umfrageergebnissen, gerade Salvini. Er ist entschlossen, die Europawahl zu einem Test zu machen. Wenn er stark abschneidet, will er unter Umständen die Koalition in Italien sprengen, selber Neuwahlen dort ausrufen, um sich an die Spitze zu setzen. Also da ist mächtig was im Busch. Es wird dann von der Substanz her schwierig, denn natürlich wird Herr Salvini weiter wollen, dass Herr Orban aus Ungarn ihm Flüchtlinge abnimmt. Und Orban wird ihm weiter sagen, nein, wir nehmen keine Flüchtlinge von dir. Wir wollen aber dein Geld, lieber Salvini. Und dann wird Salvini Orban sagen, mein Geld, von wegen. Unsere Beiträge zum EU-Haushalt werden geringer. Und dann wird es weiter Ungarn geben, die in Italien arbeiten wollen. Und dann wird Herr Salvini sagen, nee, ich will aber diese Form von Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht mehr. Das heißt, wenn man die Rechte einmal abklopft auf ihre inneren Widersprüche, dann sieht man, dass ein solcher rechter Block inhaltlich massive Schwierigkeiten haben wird. Aber er könnte entstehen.
Aber wir sind noch mal vor den Wahlen. Herr Janing, wie gefährlich ist es, wenn der sogenannte rechte Block, also die Nationalisten, die Europagegner, mit ihren Argumenten, ich sag's mal so, so einfach und so laut sind, dass sie besser ankommen als die anderen?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem der anderen. Ich glaube, es liegt eine Falle darin, wie Emmanuel Macron zu glauben, dass es um das Duell Macron versus Orban gehe. Das ist etwas, was den nationalistischen Gruppierungen und Parteien Auftrieb geben wird. Die brauchen diese Form der binären Auseinandersetzung. Wir gegen die. Weil sie, wie Herr Siener zu Recht sagt, ja kein gemeinsames Gestaltungsprogramm haben, sondern sie haben nur ein gemeinsames Zerstörungsprogramm. Sie wissen nur genau, was sie schwächen wollen. Aber was sie bauen wollen, dafür sind sie eben Nationalisten. Da will jeder den größten Vorteil für sich selbst haben.
Aber reicht das nicht, ja? Um eine Wahl zu gewinnen, zu sagen, wir zerstören erst einmal?
Ja, das mag sein, dass das reicht. Ich glaube nicht, dass sie die Chance haben, die stärkste Fraktion zu bilden, auch wenn sie sich in neuen Formationen zusammentun. Denn die übergroße Mehrheit der Europäer denkt nicht so. Die Frage ist, ob diese übergroße Mehrheit der Europäer in hinreichender Zahl an der Wahl teilnimmt, weil sie die Wahl nicht hinreichend ernst nimmt. Weil sie möglicherweise auch nicht von diesem Europäisten gegen Nationalisten Diskurs angesprochen wird, weil die Menschen sich vielleicht mehr wünschen, dass wir eine Debatte darüber haben, was für ein Europa wir wollen, welche Dinge eigentlich als nächste wichtig gemeinsam gemacht werden müssten und wie man das machen sollte, als diese wir gegen die Zuspitzung.
Versetzen wir uns mal in die Lage der italienischen Wähler. Ralf Siener, kann es sein, dass der italienische Wähler, sagen wir mal, mit seinem Kreuzchen bei der Europawahl im gewissen Sinne Rache übt?
Ja, das kann durchaus sein. Es kann sein, dass der Französische das auch tut. Und dann hat man eben diesen sehr, sehr bedenklichen Aspekt, dass Salvini massiv gestärkt wird in Italien, unter Umständen Marine Le Pen gestärkt wird gegen Emmanuel Macron. Das heißt, diese Europawahl wird aus meiner Sicht nicht nur das Europäische Parlament verändern und die neue Zusammensetzung der Kommission, sondern eben auch die Einzelstaaten unter Umständen in nachhaltiger Weise. Wenn Marine Le Pen es tatsächlich schaffen sollte, sich in Frankreich gegen Macron sozusagen im Windschatten der Gelbwesten durchzusetzen, das wäre wirklich fatal für Frankreich und vor allen Dingen für die EU. Insofern steht enorm viel auf dem Spiel. Und wir hier im ARD-Studio Brüssel machen uns auch viele Gedanken, wie können wir eben so berichten, dass gerade junge Menschen, engagierte Menschen wie Christina Wunder, bei der es ja gar keine Frage ist, aber die Altersgenossen, dass die wirklich auch wählen gehen, dass gerade die Jungwähler und Erstwähler hingehen, denn das ist die Gruppe, die gerade bei den Europawahlen schwach vertreten ist.
Andreas Salam, guten Abend, Herr Salam.
Schönen guten Abend und frohes neues Jahr in die Runde.
Vielen Dank.
Noch kann man es ja sagen. Ich habe drei Aspekte und ich könnte darüber bestimmt locker eine halbe Stunde reden. Ich hoffe, ich kann diese drei wichtigen Punkte erstmal so mit einbringen, dass Sie auch die Debatte mit anregen und weiterführen.
Ich helfe Ihnen, sie kurz zu darzulegen. Okay, wir machen es. Ja, kommen Sie. Herr Salam, danke. Erster Punkt.
Der erste Punkt, wir leben leider 2019 immer noch in Strukturen, die 6000 Jahre lang patriarchische Strukturen aufrechterhalten und daher immer noch Hierarchie so weit nach vorne treiben, dass viele Menschen sich leider zu Recht abgehängt fühlen und nicht gesehen, nicht wahrgenommen, nicht gespürt, nicht abgeholt fühlen.
Was heißt das für Europa? Was heißt das für Europa?
Ja, für Europa heißt das, dass ich zum Beispiel in Leipzig hier lebe und um mich herum vielfach auf dem Land erlebe, dass die Leute zu Recht sich einfach nicht gehört fühlen und nicht wahrgenommen fühlen und deswegen AfD wählen, weil sie sonst glauben, keine Alternative zu haben.
Punkt zwei.
Und die anderen Parteien nehmen sie nicht wahr. Das ist ein massives Problem, das überall hinreicht, weil es einfach den Menschen nicht vertraut und vieles daran hängt, was zu Recht leider eben halt, siehe Verteilungsschere und so weiter, zu massiven Problemen führt.
Punkt zwei.
Das nenne ich mal als ersten Punkt.
Ja.
Den zweiten Aspekt, den ich mal mit reinbringe, ist alles das, was sich Richtung sozialökologischen Wandel tut und Richtung sozialökologischen Wandel meint damit auch die ganzen Bewegungen, die Sozialreformen eigentlich andere Möglichkeiten. Einer von Ihnen dreien hat von Mut gesprochen. Mut zum Beispiel Soziokratie einzuführen. Soziokratie meint, dass wir kollektive Intelligenz zulassen und damit dieses eine Seite entscheidet und schafft damit Verlierer auf der anderen Seite, weil wir uns die ganze Zeit nur Argumente an den Kopf schmeißen, statt mal uns gegenseitig wirklich zuzuhören und nach kollektiven Lösungen zu suchen, die Aspekte von den einen aufnimmt und die anderen damit auch befähigt, weiterzukommen.
Punkt 3.
Ich jetzt alleine darüber schon eine halbe Stunde reden, weil da
gibt's Ich bin davor, machen Sie sich keine Sorgen. Punkt 3.
Punkt 3 ist die Digitalisierung, die wurde auch schon mal kurz erwähnt, ist aber wirklich in den Möglichkeiten, die Europa damit eigentlich hat, mit seinem geistigen Vermögen eigentlich hat, nicht den Amerikanern nachzulaufen, sondern zum Beispiel durch das, was sie haben als ARD, das europäisch aufzubauen und damit ein europäisches Facebook öffentlich-rechtlich gemeinwohlorientiert und wirklich für uns alle nutzbringend zu schaffen und damit auch zu fördern, dass mit die Menschen sich auch wirklich begegnen können, das zu fördern, das ist auch überhaupt noch nicht da. Und das brauchen wir ganz dringend.
Gut, jetzt haben wir drei Punkte geschafft, Herr Salam, und wir arbeiten die jetzt ab. Danke für Ihren Anruf. Wir sind bei der Frage, da fühlen sich Menschen abgehängt, da gibt es eine Wohlstands-Armutsschere, das wissen wir aus der Debatte hier in der Bundesrepublik. Die Frage an Ralf Sina, gilt das auch für Europa? Sicherlich gilt das im Nord-Süd-Gefälle, aber gibt es auch das Gefühl, bei den Europäern oder bei den europäischen Wählern, gibt es da eine abgehängte Minder- oder gar Mehrheit?
Ja, ich glaube schon, dass diese Distanz, also die urbane Elite, die viel zitierte auf der einen Seite und die Bevölkerung upcountry auf dem Land mit schlechteren Internetanbindungen, weit geringerem kulturellen Angebot und auch geringeren Arbeitsmöglichkeiten, dass die in der Tat da ist. Die EU versucht ja mit ihren Förderprogrammen, Strukturprogrammen, Kohäsionsprogrammen dem entgegenzuwirken, hat jetzt auch eine Landkarte rausgebracht. Man kann anklicken, wo man wohnt, wo man die EU-Projekte sehen kann. Also man versucht, das zu minimieren. Aber natürlich ist diese Schere auf jeden Fall da. Und was mich auch manchmal bekümmert ist, wenn ich hier in Brüssel bin, das ist natürlich nochmal eine Sonderart von Blase, wenn man so will. dass ich schon auch sehe, dass ein Teil der EU, das Faszinierende, man wirklich nur dann genießen kann, sinnlich genießen kann, wenn man mehrere Sprachen spricht. Und das setzt natürlich Bildung voraus und Privilegiertheit auch voraus, sodass im Grunde eine Art von faszinierendem Aspekt der EU wirklich nur einer Minderheit offen steht. Aber, und das ist das Entscheidende, die EU tut mit ihrem Erasmus-Bildungsprogramm, Ausbildungsprogramm, alles, damit der Kreis groß wird. Mhm. Und man muss dafür kämpfen, dass das erhalten bleibt. Mhm.
Frau Wunder, Sie gehören zu dem Kreis. Ich weiß, Sie sprechen mehrere Sprachen, aber ich würde Sie gerne auf das Stichwort des Hörers ansprechen, Digitalisierung. Wir haben vorhin von Ralf Siener das schöne Bild bekommen. Einige sagen, irgendwann ist Europa Heidelberg, weil es einen schönen Wein und gute Gebäude gibt. Wie sehen Sie den Stand der Digitalisierung, wenn Sie das europäisch betrachten, Frau Wunder?
Also wenn man das jetzt bezieht auf die künstliche Intelligenz, die Herr Siener angesprochen hat, da sind forschungstechnisch natürlich viele Förderprojekte auf europäischer Ebene unterwegs. Da werden Milliarden investiert, um das eben auch in Europa zu entwickeln und da nicht hinterherzufallen, also auch was Industrie, was die automatisierte Industrie und so weiter angeht, da wird wirklich viel gemacht. Wenn man das aber jetzt zurückbricht auf die Digitalisierung in dem Sinne, dass auch auf dem Land schnelles Internet zur Verfügung steht, dass in den Schulen überall auch digitale Bildung entsprechend vermittelt wird, dass die öffentlichen Behörden, also vom Rathaus bis Bürgeramt, dass die überall flächendeckend digitalisiert werden. Das sind alles Fragen, wenn man dann nur Richtung Europa blickt, dann haben wir gleich wieder den gelben Sack, den wir mit Erwartungen überladen. Also das sind Probleme, die muss auch die nationale Politik angehen. Also Europa alleine mit den Strukturprogrammen kann diese Probleme nicht lösen. Mhm. Es ist jetzt als Problem formuliert, aber es ist ja auch eine Chance. Es ist eine Herausforderung, die, wenn positiv angegangen, auch sehr viel Gutes bringen kann. Das muss auch, das müssen nationale Regierungen auch angehen.
Herr Janning, das dritte Stichwort war kollektive Lösungen. Unter Kollektiv steckt wieder die Gemeinsamkeit. Können Sie sich vorstellen, als Politologe und als Europabeobachter, dass es irgendwann dazu kommt, dass man kollektiv gemeinsam, nehmen wir 28 oder 27 Staaten, etwas auf die Füße stellt?
Ich kann mir das schon vorstellen und das gibt es ja. Es gibt ja solche Beispiele gemeinsamer Programme und Projekte, etwa das Europäische Weltraumprogramm.
Haben wir was Spürbares für die Menschen, dass sie sagen, Mensch, das ist kollektiv in Europa entstanden, das ist toll.
Ja. Kollektiv ist natürlich eine ganze Menge entstanden.
Frau Wunder, machen Sie mal, sagen Sie mal.
Also beispielsweise die Copernicus-Satelliten, die bei jedem Erdbeben und bei jeder Überflutung Satellitendaten zur Verfügung stellen, der Regierung vor Ort hilft, zu sehen, wo ist wie schlimm überflutet, wo sind die Menschen von der Versorgung abgeschnitten. Und dann, also das ist ein europäisches Programm gewesen. Und dann die Koordinierung, die geschieht ja dann auch auf europäischer Ebene. Dann werden deutsche oder italienische oder französische Löschflugzeuge nach Spanien geschickt, mhm, oder nach Italien und so weiter. Also das sind ganz klar europäische Errungenschaften.
Wir haben über eins noch gar nicht intensiv gesprochen, nämlich über den Brexit. Ralf Siener, würden Sie sagen, dass der Brexit, egal wie der ausgeht und was da im Moment diskutiert wird, Europa, was das Image angeht, eine Schramme verpasst hat?
Also ich glaube, er hat schon den Staaten gezeigt, wie wertvoll Europa ist und wie desaströs es ist, wenn man ohne Konzept aussteigt. Die Tatsache, dass in Großbritannien die Lagerräume knapp werden, die gekühlten, dass Lebensmittel gehortet und eingelagert werden müssen, dass Arzneimittel eingelagert werden müssen, dass ein Land wie das Vereinigte Königreich nicht in der Lage ist, sich autark selber zu versorgen, weder mit Lebensmitteln, noch mit Krebsmedikamenten, noch mit Diabetesmedikamenten, sondern eingebunden ist in die EU und deswegen jetzt panisch versucht, von außen so viel noch reinzukriegen wie möglich. Das zeigt den anderen, wie vernetzt das Gebilde EU ist und wie verletzlich man allein dasteht, wenn man diesem Kaffeegrößenwahn verfällt, wie er die unabhängige Welt macht. Ich glaube, dass die EU von diesem Beispiel indirekt profitiert in dem Sinne, dass viele den Wert erkennen.
Herbert Port, guten Abend, Herr Port.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bormann. Also, wir haben ja eine Runde von Experten zusammen und analysieren den Zustand von Europa. Also ich finde das Ganze ein bisschen zu kleinteilig. Im Grunde ist es ja jetzt so ein gordischer Knoten, den man durchschlagen muss. Und meiner Meinung nach gibt es keinen anderen Weg als die Vereinigten Staaten von Europa, wenn wir auf Augenhöhe mit Trump und Putin und dem chinesischen Staatspräsidenten da verhandeln wollen in Zukunft. Mhm. Also ohne die 500 Millionen geht es nicht. Ich habe mir gedacht, die Agenda der Europa-Befürworter muss darin bestehen, dass wir jetzt gemeinsame Regierungen bilden. Vor Jahren habe ich dem Kubicki mal hier, der wohnt ja hier im Ort, einen Vorschlag gemacht, die Franzosen und die Deutschen sollten doch eine gemeinsame Regierung bilden. Das hat er aus verschiedensten Gründen abgelehnt. Mittlerweile sehe ich das mit Frankreich auch ein bisschen kritischer, denn Macron wird sich nicht mehr lange halten. Davon bin ich fest von überzeugt. Und bei den Gelbwesten-Aktionen habe ich auch so meine Zweifel bekommen, ob das unserer Mentalität entspricht. Ich habe ein Interview mit einem französischen Philosophen gelesen, ich glaube im Cicero, der hat gesagt, der natürliche Partner der Deutschen wäre eigentlich Großbritannien. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung, wenn die Briten ihren No-Deal-Brexit überwunden haben und etwas demütiger werden und sich Europa wieder zuwenden, denn fast die Hälfte der Briten waren ja ohnehin nicht für diesen Brexit, dann könnte man auf der Ebene irgendwas machen, dass man was als Starter-Kit anstößt, dass die Briten mit den Deutschen gemeinsame Projekte, vielleicht sogar eine gemeinsame Regierung bilden.
Herr Port, also Sie haben das Stichwort. Herr Port,
mit Ursula von der Leyen einer Meinung kommen wir an den Vereinigten Staaten von Europa nicht vorbei.
Gut, das Stichwort Vereinigte Staaten von Europa ist von Ihnen gefallen, aber gleichzeitig, Herr Port, haben Sie schon die genannt, mit denen es nicht geht. Wie soll es dann gehen?
Ich sage mal, als Starter-Kit, dem können sich ja andere anschließen. Wir brauchen jetzt einen Schritt nach vorne. Es nutzt ja nichts, wenn wir die Populisten beschimpfen und keine eigene Agenda entwickeln. Angela Merkel ist außen vor, die war ohnehin für meine Begriffe keine große Befürworterin Europas. Und Macron ist auf dem absteigenden Ast mit Deutschland und Frankreich. Es soll ja keine Feindschaft geben zwischen den Ländern. Das sind graduelle Fortschritte, die gemacht werden müssen in Richtung auf die Vereinigten Staaten. Und da muss man irgendjemand anfangen, um diesen Knoten zu durchschlagen.
Gut, zu Beginn der Sendung hat Josef Janning, unser Politologe, gesagt, Europa erwünsche sich da Kraft und auch damit die anderen Kräfte, sagen wir mal, etwas entgegengesetzt werden kann. Hinter dem Wunsch von Herrn Port, der Vereinigten Staaten von Europa, steht wahrscheinlich auch das Wort, man möge kräftiger und sein. Herr Janning, ist das eine Lösung, Vereinigte Staaten von Europa, wobei das klingt immer nach Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, er meint es ein bisschen anders, aber brauchen wir politisch, regierungstechnisch eins statt viele kleine?
Ich glaube, auf die lange Sicht wird es mehr in Richtung Vereinigte Staaten von Europa gehen. Aber auf die kurze Sicht, das zeigen ja seine Beispiele, zeigt ja seine Abwägung, mit wem man das machen kann und mit wem nicht. Kurzfristig ist es nicht zu machen, weil die Unterschiede und die Perspektiven nicht hinreichend gemeinsam und gleichgerichtet sind. Das heißt, es bleibt den Europäern keine andere Wahl, als es über diese großen Projekte wie die Währung, wie den Markt, wie die Sicherheit, wie etwa den Schutz der Außengrenzen und die Einwanderung zu machen. In diesen Feldern, wo man deutlich zeigen kann, dass wir gemeinsame Lösungen brauchen, wenn wir nicht zurückfallen wollen in diese Kleinstaaten mit ihren Konflikten und ihren Beschränkungen. Nur über diesen Weg werden wir in Richtung eines größeren Maßes an Einigkeit kommen. Ich halte die Bildung einer gemeinsamen Regierung nicht für einen zweckmäßigen ersten Schritt, solange nicht klar ist, was denn diese Regierung wirklich gemeinsam machen soll.
Jens Schneider aus Kiel. Guten Abend, Herr Schneider.
Schönen guten Abend in die Runde. Ja, eins vorweg, ich bin ein ganz großer Europa-Befürworter, weil ich ja auch beides mittlerweile so weit kennengelernt habe. Ich bin im Osten aufgewachsen, weiß, was das heißt, so geteilt zu leben. Dann berufsmäßig das miterlebt, wie dann auch der Zoll. Ich kenne zum Beispiel noch mit dem LKW 3 Tage auf dem Zoll stehen in Frankreich und wie das alles wegfällt. Das ist alles ja, so wie man sich das auch wünscht, wie das auch in Ordnung ist. Und die Menschen wollen das auch so. Wovor ich Angst habe, ist, was in den letzten Jahren hier in Europa passiert. die Regierenden da oben, wer auch immer das ist, die letzten Jahre, sie gucken zu und lassen es zu, wie Europa nach rechts driftet. Nicht nur Deutschland, nicht nur, sondern ganz Europa. Das beste Beispiel ist, Sie haben gerade einen Beitrag vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen im Radio hier gebracht, Spanien. Spanien ist so lange noch sehr weit links regiert gewesen. Selbst da schreien die Leute nach Franco mittlerweile, teilweise, so wie es überall mal angefangen hat. Andalusien hat groß rechts gewählt und es wird nicht dagegen gesteuert. Im Gegenteil, es wird noch mehr gemacht, um noch mehr Leute nach rechts zu schieben. Denn eins ist Fakt,
Moment, wir wollen, Herr Schneider, wir wollen das immer genau wissen.
Wenn die Leute nach rechts driften, dann müssen sie doch dagegen steuern. Dann muss man auch sagen, oh, vielleicht ist das ein bisschen doll, was wir hier machen. Ich kann doch nicht 2015 die Grenzen aufmachen, wie der Einhörer schon sagte, die Leute alle reinlassen und dann von jedem verlangen, sie nehmen die auf. Wir haben doch schon Probleme gehabt, Ost- und Westeuropa miteinander zu verschmelzen. Da sind wir doch mal ganz ehrlich. Mentalitätsmäßig, wirtschaftsmäßig und. War es doch auch ein Problem, Ost- und Westeuropa miteinander zu verschmelzen. Diesen Prozess haben wir noch gar nicht abgeschlossen gehabt. Da kommt die nächste große Welle. Und unsere Regierenden in Europa lassen es zu, dass die Rechten immer stärker werden. Mhm. Ich bin der Meinung, mit der Politik, die zurzeit gefahren wird hier, das ist nun mal die Flüchtlingspolitik, Hauptthema, damit treiben sie die Leute nach rechts. Und dann sind sie schuld dran. Und ich habe da Angst vor. Das sage ich Ihnen, wenn das noch weiter nach rechts geht. Ich sehe da nichts Gutes dran.
Herr Schneider, Sie haben einen Schuldigen benannt, nämlich die da oben, die da nichts dagegen tun. Ralf Siener, wenn Sie das aus Brüssel beobachten und Sie hören Herrn Schneider, stimmt es, dass die Politiker zu wenig tun, um das, was jetzt an rechten politischen Kräften immer mehr gewinnt, einzudämmen?
Ja, ich glaube das schon. Also der Schutz der Außengrenzen, der zitierte, der muss besser werden. Es ist blamabel, dass die EU da nach wie vor so zögerlich vorgeht, dass eben nicht Tausende von Frontex-Beamten sofort dahin verlagert werden, dass man sagt, kommt, wir haben nun wirklich viele Zollbeamte, dann schicken wir die dahin, wo sie gebraucht werden, sondern dass da jetzt erst wieder ellenlang diskutiert wird, dass weiter über die westliche Mittelmeerroute Schlepperbanden agieren, die den Flüchtlingen in Niger empfehlen, macht es nicht mehr über Libyen, das ist zu kritisch geworden, geht jetzt über Marokko nach Spanien, dass die Zahl der Flüchtlinge, die in Spanien ankommen, drastisch gestiegen ist, das geht alles gar nicht. Und das, da hat Herr Schneider völlig recht, das befördert den Rechtsrand, denn natürlich wird auch Spanien da nicht drauf sitzen bleiben. Und was auch ganz eindeutig ein Versäumnis ist aus meiner Sicht, dass man sagt, okay, wir machen in den Einzelländern Sprachkurse für Flüchtlinge, aber man lässt sie weitgehend alleine. Man kümmert sich nicht darum, dass diese Menschen wirklich Anbindung an deutsche Familien haben, dass es nicht zu Gruppenbildung kommt. Man kümmert sich nicht die Situation in den Berufsschulen, in den verschiedenen europäischen Ländern, wo viel zu wenig Lehrkräfte schon vor der Flüchtlingswelle waren, jetzt erst recht zu wenig Lehrkräfte sind. Das heißt, mit dieser Haltung, wir schaffen das schon irgendwie, hat man sich bequem eingerichtet. Man sagt, wieso, wir haben doch die Sprachkurse und wir haben doch die Angebote und wir haben doch papapam. Aber wie es da wirklich aussieht, darum wird sich politisch in den einzelnen EU-Staaten viel zu wenig gekümmert.
Ich schaue mal auf die Uhr. Es sind 4 Minuten noch bis zu den Nachrichten und ich habe an Sie alle drei eine Schlussfrage, die vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer bewegen wird, nämlich die Frage, wir haben die Wahlen zum Europäischen Parlament. Und es sind eigentlich 2 Fragen. Welche Person fällt Ihnen ein und die man wählen könnte sollte als Gesicht? Und warum sollte man überhaupt wählen, Frau Wunder? Welche Person fällt Ihnen ein und warum sollte man denn zu dieser Wahl gehen?
Also ich würde mit der 2. anfangen. Warum sollte man überhaupt wählen?
Überhaupt nicht. Europawahl.
Ach so, ja, genau. Warum sollte man bei der Europawahl eben überhaupt wählen gehen? Im Europaparlament sind etwa 2% der Abgeordneten unter 30, 4% sind unter 35. Dabei sind es fast 20% der Bevölkerung. So. Also das heißt, junge Menschen sind ganz unterrepräsentiert und deswegen ist meine Empfehlung an junge Menschen, die sich das hier gerade anschauen und sagen, Mensch, sowas wie Brexit, das passiert. Die meisten jungen Menschen wollten in der EU bleiben, es sind aber nicht zu viele wählen gegangen und die Älteren haben dann eben gewählt, die EU zu verlassen. Sowas sollte nicht nochmal passieren, dass man einfach übergangen wird, weil man nicht zur Urne geht sozusagen. Deshalb meine Empfehlung, anstatt jetzt auf eine bestimmte Person zu gehen, wir haben ja bei der Europawahl Listenwahlen, schauen Sie sich an, bitte?
Ja, ich wollte den anderen noch eine Chance geben, weil die Uhr tickt. Aber das Wesentliche haben wir gesagt. Herr Janning, warum zur Wahl gehen, zur Europawahl?
Na, weil wir ein Europäisches Parlament brauchen. Das ist ein Teil der Gesetzgebung, also muss es auch gescheit zusammengesetzt sein, also braucht es die Stimmen der Wählerinnen und Wähler.
Ralf Siener?
Die EU ist unsere einzige Chance. Wir haben gar keine Wahl, wir müssen wählen, proeuropäisch. Und als Gesicht fällt mir ein, Margrethe Vestager, die Wettbewerbskommissarin, die gegen Apple und Co. angetreten ist, die Milliardenstrafen verhängt hat. Solche couragierten Frauen brauchen wir mehr in der EU.
Ich google das nachher mal, um ein Gesicht zu haben. Vielen Dank an diese interessante Runde. Vielen Dank Ralf Siener, Josef Janning und Christina Wunder. Das war die Redezeit heute Abend und wir sprachen über das Thema, wohin steuert die EU? Und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen heißt es bei uns einfach mal abschalten. Damit ist nicht das Radio gemeint, sondern Sie sollen innerlich mal zur Ruhe kommen. Und wir fragen, gönnen wir uns zu wenig Erholung im Alltag? Ich bin sicher, das ist mit Ja zu beantworten. Sie können morgen mitreden zum Thema einfach mal abschalten. Oder Sie schreiben gleich in dr.de/redezeit. Wie verschaffen Sie sich denn ruhige Momente? Das morgen in der Redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Und wie immer, machen Sie sich einen schönen Abend. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.